In der heutigen Folge berichten wir über die Zollpolitik von Donald Trump. Außerdem blicken wir auf die überwiegend guten Unternehmenszahlen einiger Schwergewichte.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Lukas Loker
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und heute ist Dienstag, der 4.2.2025, und wir schauen wieder mal auf die Märkte. Wir haben gerade mal geschaut, ob es irgendwie einen spannenden Tag heute gibt, den man nennen kann, aber den Tag der hausgemachten Suppe wollen wir jetzt nicht erwähnen, und von daher schauen wir einfach auf die letzte Woche.
Ganz normaler Dienstag.
Ganz normaler Dienstag. Ja. Und ja, in der letzten Woche war es DeepSeek, in dieser Woche startet es mit den Zöllen, aber da kommen wir gleich dann nochmal zu. Genau. Erstmal schauen wir uns an, wie die Märkte in der letzten Woche nach dem DeepSeek-Schock sich bewegt haben. Und da muss man tatsächlich sagen, der erste Schock am Montag war recht groß, würde ich mal behaupten. Und danach hat der Markt tatsächlich schon wohl differenziert, ob das entsprechende Unternehmen ein Profiteur des DeepSeek-Schock sein kann oder vielleicht eher unter Druck geraten ist. Und eine Nvidia zum Beispiel hat in der letzten Woche gute 11% tiefer geschlossen und auch in dieser Woche wieder etwas unter Druck. Eine Aktie wie Meta hat zum Beispiel 13% hinzugewonnen. Aber schauen wir uns erstmal die Indizes an. Da sind wir beim DAX bei minus 0,3%. Also auch da sehen wir, dass sich das im Laufe der Woche wieder etwas erholt hat. Der amerikanische S&P 500 hat 1,2% verloren. Und ja, hier habe ich mich tatsächlich gewundert. Der Nasdaq, André, plus oder minus auf Wochenbasis?
Plus.
Richtig. Plus 1,1%. Ich habe mich gewundert, dass der im Plus war, aber wenn man mal so im Detail nochmal reinsucht, dann waren natürlich schon viele Werte dann, so wie Meta zum Beispiel, im Plus am Ende der Woche. Und bevor wir jetzt zu Gold und Krypto kommen, habe ich es gerade schon angekündigt, die Zölle, genau wie Trump es gestern gemacht hat und dann vielleicht doch wieder nicht, aber daneben gibt es noch ein, zwei Themen, die André mitgebracht hat.
Genau, am vergangenen Mittwoch war die erste FED-Sitzung in diesem Jahr und die amerikanische Notenbank hat wie erwartet keine Anpassungen am geldpolitischen Kurs vorgenommen und das Zielband bei 4,25-4,5% belassen. Paul erklärte, dass es nach den bisherigen Zinssenkungen keine Eile gebe, den geldpolitischen Kurs anzupassen. Am Donnerstag folgte dann die EZB mit der Leitzinssitzung. Die EZB hat nun zum fünften Mal in Folge die Leitzinsen gesenkt, hat an der Sitzung in Frankfurt den Einlagensatz eigentlich wie erwartet um 0,25% von 3% auf 2,75% nach unten gesetzt. Im Vorfeld hat die EZB sich auch optimistisch gezeigt, dass die Inflation nachhaltig sich um 2% in der Eurozone einpendelt. Und das soll so im ersten Halbjahr 2025 erfolgen. Die Inflationszahlen, die wurden dann auch Anfang dieser Woche gemeldet. Und die Inflation in der Eurozone ist im Januar im vierten Monat in Folge leicht gestiegen. Die Verbraucherpreise legten um 2,5% im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat zu. Die Volkswirte hatten im Schnitt eigentlich mit so einer unveränderten Rate von 2,4% gerechnet. Die Kerninflation, also ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie, Nahrungs- und Genussmittel, lag unverändert bei 2,7%. Da sind die Volkswirte eher mit einem kleinen Rückgang auf 2,6% ausgegangen. Naja, und Zöller hast du gerade angesprochen, Lukas.
Ja.
Überschattet wurden die volkswirtschaftlichen Daten dann am Wochenende durch Donald Trump. Der US-Präsident hat nämlich seine Drohung wahrgemacht und verhängte Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China. Trump unterzeichnete am Wochenende entsprechende Anordnungen. Demnach sollen Zölle in Höhe von 10% auf alle Einfuhren aus China erhoben werden und 25% auf Importe aus Mexiko und Kanada. Ja, und die betroffenen Länder haben direkt reagiert. China verurteilte die US-Zölle scharf und kündigte Gegenmaßnahmen an. Die einseitigen Zollerhöhungen verstießen gegen Regeln des internationalen Handels. China werde bei der Welthandelsorganisation Klage einreichen, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Auch Mexikos Präsidentin kündigte Maßnahmen an und Kanada hat auch sich direkt geäußert und will Zölle auf US-Waren einführen. Also das ging schon ganz klar in Richtung so Zoll-Handelskrieg, das Ganze. Und ja, die Sorgen vor eskalierenden Handelskonflikten haben dann auch die Stimmung an den Finanzmärkten zum Wochenstart einen Dämpfer verpasst, die Aktienmärkte. Bei den Aktienmärkten sorgt es für Kursverluste. Und das eigentlich, nachdem die Märkte in der ersten Zeit nach der Machtübernahme Trumps sehr positiv darauf reagiert haben, dass der Trump eigentlich nicht direkt die Zollkeule rausgeholt hat. Naja.
Aber das ist eigentlich auch der Grund, warum Europa gestern dann auch verloren hat, keine Zölle angekündigt worden sind, ist es natürlich naheliegend, dass vielleicht dann doch welche kommen.
Ja, genau. Ja. Und mit den Zöllen zusammenhängt ja auch das Thema Inflation in den Vereinigten Staaten, Zinsentwicklung. Kommen Zölle, sollte das sich eher inflationär auswirken, steigende Inflationsraten würden dann so ein bisschen den senkenden Notenbankzins oder den Pfad der Amerikaner so ein bisschen vielleicht sogar umkehren. Ne? Und hier in Deutschland stellt sich natürlich die Frage, ist die EU als nächstes dran? Ne? Und da hat der Trump ja auch schon drauf geantwortet, er sieht dort ein gewaltiges Defizit im Handel mit der EU. O-Ton, also werden wir etwas sehr Beträchtliches mit der Europäischen Union unternehmen. Also die Tür hält er sich auch offen, ne? Also das Thema Zölle, was er dort angekündigt hat. Naja, zwar ist die EU noch nicht direkt von Trumps Einfuhrabgaben betroffen, aber vor allem die deutsche Automobilindustrie dürfte die Auswirkungen spüren. Die großen deutschen Automobilhersteller nutzen auch den Produktionsstandort Mexiko und bedienen von dort den US-Markt. Also auch dort hat schon die ersten Auswirkungen, was wir dort gesehen haben. Nur mittlerweile zeichnet sich ab, dass Trump die Zölle immer mehr so als Druckmittel einsetzt.
Ja, laut bellen kann er.
Ja, laut bellen kann er. Ja, um damit Verhandlungsmasse für seine Themen aufzubauen. Ne? Gestern Abend kam nämlich dann die Nachricht rein, dass Trump nach einem Gespräch mit der mexikanischen Präsidentin die Zölle für einen Monat aussetzen würde, da die Mexikaner 10.000 Soldaten zur Grenzsicherung an der amerikanischen Grenze dort positionieren würden. Und gegen Mitternacht kam dann auch die Meldung, dass Trump ein Telefonat mit dem kanadischen Präsidenten geführt hat und auch dort die Zölle ausgesetzt werden, ja, weil auch die Kanadier dort die Grenzen besser schützen wollen. Es bleibt also maximal spannend und die News aus Washington werden höchstwahrscheinlich zu weiterer Nervosität bzw. Volatilität an den Märkten führen und die Androhung von Strafzöllen könnte bei Trump wirklich so ein kontinuierliches Druckmittel werden.
Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten und auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein bisschen dran gewöhnen.
Ganz genau.
An die volatilen Märkte. Ja, top, danke dir.
Ja.
Dann kommen wir noch, bin ich dir noch schuldig, Gold und Krypto. Gold schleicht sich tatsächlich gerade irgendwie von einem Allzeithoch zum nächsten. Auch letzte Woche wieder sehr gut abgeschlossen. 2,25% im Plus und auch diese Woche startet wieder gut. Und gerade besonders treibt natürlich das Risk-Off-Verhalten der Anleger und die Unsicherheiten auch mit den Zöllen, dass viele dann sagen, ich gehe lieber in die etwas risikoärmeren Anlagen und das sehen wir dann zum Beispiel auch bei Krypto, genau das Gegenteil, am Wochenende sehr, sehr stark unter Druck. Klar, die Meldung kam ja dann auch am Wochenende und Krypto ist dann natürlich eine der wenigen Assetklassen, die am Wochenende auch gehandelt wird und entsprechend auch mit dem höchsten Risiko versehen und deswegen wurde diese Assetklasse auch stark abverkauft. Letzte Woche insgesamt nicht gut, minus 3,2%. Spannend ist allerdings zu sehen, und das merkt man tatsächlich, dass die Altcoins mehr verlieren als der Bitcoin.
Aber echt stabil, ne?
Ja, also echt stabil, mit zwischendurch minus 7, aber für eine Kryptowährung, gestern Ethereum zum Beispiel über 20% verloren, Solana auch. Und das vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Erklärung, Altcoins sind jetzt keine alten Coins im Sinne vom Alter, sondern alt steht für alternative Coins, weil der Bitcoin ist quasi der einzig echte Coin und alles andere, gut, dann gibt es noch die Meme und die Shitcoins, aber die Altcoins sind dann so die alten Bekannten.
Okay.
Ja, aber da merkt man einfach, dass dann der Bitcoin die Kryptowährung mit dem vermeintlich geringsten Risiko bzw. Volatilität ist. Und so viel zum Rückblick. Dann war aber letzte Woche auch noch einiges an den Kapitalmärkten los, was Thema Zahlen anging und Quartalsmeldungen. Und da haben wir uns nicht nur für zwei Unternehmen entschieden, sondern schon für ein paar mehr, aber dann hoffentlich in Kürze und auf das Wichtigste bezogen. Und den Start machst du, André, mit Deutschland, glaube ich, oder?
Genau, ich starte mit SAP. Der Waldorfer Softwarekonzern, der hat wieder mal geliefert. Der Cloud-Umsatz stieg um 26% auf 17,14 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis stieg ebenfalls um 26% auf 8,15 Milliarden Euro. Und auch der Cashflow wurde gesteigert und eigentlich in allen Bereichen hat SAP die Erwartungen übertroffen. SAP hat damit auch seine eigenen Zielsetzungen, die noch im Oktober angehoben wurden, übertroffen und auch den Ausblick für 2025 erhöht. Die SAP-Aktie befindet sich nahe dem Allzeithoch und notiert aktuell so bei 264 Euro. Kursziele wurden nach Vorlage der Zahlen von verschiedensten Analysten angepasst. DZ hat auf 248 Euro angehoben, Jefferies auf 295, JP Morgan 300 und Goldman 320. Also alle mit einer sehr, sehr positiven Meinung zu SAP.
Ja, stützt den DAX natürlich dann auch nochmal als größter Wert.
Ja.
Genau, ich habe auch einen deutschen Wert mitgebracht, Siemens Energy. Und nachdem Siemens Energy in den letzten Monaten natürlich unter den Top-Performern des DAX gehörte, geriet auch Siemens Energy letzte Woche Montag ordentlich unter Druck durch die Meldung von DeepSeek. Kam dann der Gedanke auf, dass vielleicht gar nicht mehr so viel Geld für die Infrastruktur investiert wird rund um KI. Und da ja jetzt dann alles günstiger wird und Siemens Energy dann quasi nicht mehr benötigt ist. Relativ schnell war dann aber doch klar, dass eine solche Meldung vielleicht auch eher zu einem gegenteiligen Effekt führen könnte. Da gibt es auch einen Begriff für den sogenannten Jevons Paradoxon, welches schon bei der Dampfmaschine aufgetreten ist.
Ja, genau.
André, was ist das?
Ja, unter diesem Jevons Paradoxum versteht man eigentlich die Beobachtung eines gewissen William Jevons, der infolge des technischen Fortschritts der die effizientere Nutzung eines Rohstoffs erlaubt, dieses letztendlich zu einer höheren Nutzung des Rohstoffs führt, anstatt diese zu senken. Also übertragen auf Siemens Energy würde das jetzt bedeuten. Also durch DeepSeek haben wir günstige KI. Das bedeutet eine schnellere Verbreitung dieser KI, bedeutet mehr Nutzer in der KI, bedeutet hinten raus nicht weniger Energiebedarf, sondern mehr Energiebedarf.
Ja.
Genau.
Hervorragend. Danke für die Erklärung.
Gerne.
Ja. Und genau, das hörte man in der letzten Zeit öfter tatsächlich. Man hat hier die Dampfmaschine oder auch Sputnik war ein Begriff, der in dem Kontext gefallen ist. Aber Überbegriff ist wahrscheinlich dann wirklich dieses Jevons oder wie hast du es genannt auf Englisch? Jevons Paradoxon, ja. Passend hat Siemens Energy am Montag dann aber auch nochmal Zahlen geliefert, die dann auch dazu führten, dass der zwischenzeitliche zweistellige Kursverlust sich wieder ein bisschen erholt hat. Es waren dann am Anfang 20% im Minus und die Zahlen waren tatsächlich ganz gut, sodass sie sich wieder ein bisschen erholt haben und am Wochenschluss nur noch bei 7,5% im Minus standen. So viel zu Siemens Energy.
Genau, wir bleiben im KI-Bereich oder im Technologiebereich in Amerika. Microsoft, der amerikanische Softwarekonzern, hat auch sehr gute Zahlen vorgelegt. Der Umsatz wurde um 12% auf einen Rekordwert von fast 70 Milliarden US-Dollar gesteigert, lag demnach über den Erwartungen. Die operative Marge konnte auf 45,5% gesteigert werden, ebenfalls über den Erwartungen. Und der operative Cashflow stieg um 18% auf 22,9 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow allerdings, reduzierte sich um gute 29%, weil demgegenüber Sachinvestitionen in Rekordhöhe standen.
Die sogenannten CapEx.
Genau. Microsoft ist dabei, bei der Inbetriebnahme neuer Rechenzentren, da die KI-bezogenen Cloud-Dienstleistungen nicht vollständig befriedigt werden konnten. Also die müssen investieren, um der Nachfrage dort gerecht zu werden.
Ja.
Und das lastet natürlich auf diesem Free Cashflow. Zu DeepSeek haben sie sich auch geäußert. DeepSeek sei keine Bedrohung, vielmehr sei Microsoft sehr gut aufgestellt, um von diesen kostengünstigen KI-Modellen zu profitieren. Naja, die Aktie, da sieht man es auch an, die notiert nahe dem Allzeithoch bei aktuell 412 US-Dollar. Auch die DZ-Bank bleibt positiv für die Aktie und hat aufgrund der anstehenden Investitionen das Kursziel minimal reduziert auf 488 US-Dollar. Weitere Kursziele liegen bei 500 US-Dollar von Goldman, UBS sagt 510 US-Dollar und Jefferies 550 US-Dollar. Also viele mit einer sehr positiven Meinung auch zu Microsoft.
Ja, das CapEx wird gleich wahrscheinlich bei Meta auch nochmal genannt werden, das Wettrüsten im KI-Infrastruktur. Wer sich da ein bisschen außen vor lässt, ist Apple und Apple habe ich wieder mitgebracht. Apple sorgt für ein bisschen Verwirrung an den Märkten. Erst im Minus, dann im Plus, dann im Minus, um dann wieder im Plus zu gehen. Und ja, die Zahlen waren tatsächlich ähnlich. Apple hat die Erwartung im Umsatz nochmal übertroffen. Auch der Gewinn, der pro Aktie übertraf die Erwartung. Also erwartet waren 2,35, gemeldet wurden 2,41. Und das sind tatsächlich beides Zahlen, die Rekorde bei Apple für die Quartalsberichte dazu geführt haben. Also es war noch nie so gut und so viel positive Meldungen gemeldet worden. Ja, aber warum ist die Apple dann überhaupt so zwischendurch auch schlecht gelaufen? Das liegt tatsächlich an den Verkäufen des iPhones, die nicht überzeugen konnte. Zum einen ist die Nachfrage innerhalb Chinas sehr, sehr zurückhaltend und zum anderen konnte der Absatz trotz des Apple Intelligent nicht großartig gesteigert werden. Also ja, jetzt hier in Europa zum Beispiel ist AI ja zum Beispiel noch gar nicht verfügbar. Soll, glaube ich, auch jetzt kurzfristig im März oder April kommen, aber man sieht jetzt noch nicht wirklich den großen Effekt in diesem Bereich. Treiber für die trotzdem starken Zahlen war dann die Service-Sparte, also der Apple Store, Apple Care oder auch Apple Music, die dann dazu geführt haben, dass dann unterm Strich das Quartalsergebnis so gut war. Und Apple hat sich letzte Woche nicht wirklich bewegt. War auch erst am Montag stark unter Druck gekommen, bis man dann am Ende des Tages sogar im Plus geendet ist und dann hat man eher wirklich sehr, sehr starke, für Apple starke Schwankungen in der letzten Woche gesehen. Aber jetzt kein minus 20, okay. Plus 20. Ja. Jo. Apple, abgehakt.
Ja, Meta, hast du gerade schon angesprochen, Meta-Plattforms. Ja, der Betreiber der sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram, der Kommunikations-Apps, Messenger oder WhatsApp, der hat wieder mal hervorragende Zahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 20% auf 48,4 Milliarden US-Dollar, lag damit über den Erwartungen und die operative Marge konnte auch auf 45,1% gesteigert werden und hat damit auch die Erwartungen übertroffen. Der operative Cashflow stieg um 44% auf 28 Milliarden US-Dollar und du hast es vorhin schon genannt, dem gegenüber stehen natürlich auch Investitionen. Und die Sachinvestitionen, die sind um 90% auf 14,4 Milliarden US-Dollar angestiegen und das ist sehr wahrscheinlich nur ein Vorgeschmack auf die Investitionsoffensive, die Zuckerberg dort auch angekündigt hat. Die nutzen das Geld wirklich auch zum Bau von Rechenzentren, Kauf von Servern und Netzwerktechnik. Aktuell ist es gut, dass das Geschäft auf Hochtouren läuft und sehr hohe Cashflows generiert werden, denn das ist vor dem Hintergrund dieser Investitionsneigung wirklich auch notwendig, weil sie da wirklich viel Geld in die Hand nehmen wollen.
Das muss sich bezahlt machen.
Das muss sich irgendwann bezahlt machen. Das
haben die Unternehmen ein Problem.
Genau. Naja, und die wollen halt KI nutzen, um die Verweildauer der Nutzer noch stärker mit einer individuellen Präferenz auf den Content auszurichten, ne? Weiß ich auch noch nicht, ob das gut ist, wenn ich an meine Kinder denke, bin ich eigentlich froh, wenn die weniger Zeit damit verbringen, aber naja.
Für die Meta-Aktionäre ist das nicht so gut.
Nee, genau. Naja, DZ ist weiter positiv, hat das Kursziel auf 775 US-Dollar erhöht. Aktuell notiert die Aktie, du hast es vorhin gesagt, hatten sehr gute Tage auch hinter sich, bei 697 Dollar auf dem All-Time-High. Weitere Analysten sehen die Kurse bei 765, Goldman Sachs, UBS 786 und Jefferies 810 US-Dollar sogar. Genau, Meta läuft.
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 Tesla fährt.
Fährt.
läuft aber nicht so gut. Tesla hat bei den Zahlen tatsächlich die Erwartung vom Markt nämlich verfehlt. Im Gewinn lag, also pro Aktie der Gewinn, 2 Cent unter den Erwartungen. Der Umsatz stieg etwas, allerdings sanken die weltweiten Fahrzeugauslieferungen. Da wird man jetzt sagen, wie kommt das zusammen? Denn das ist ähnlich wie bei Apple. Auch hier ist das Servicegeschäft das Geschäft, welches gerade sehr stark wächst. Die Absätze der Fahrzeuge allerdings eher weniger. Und ja, das seit Ewigkeiten verschobene Robotaxi war auch wieder im Fokus. Diesmal aktueller Zeitplan ist 2026, wurde ja schon, ich weiß gar nicht, wann es das erste Mal angekündigt wurde, aber ich würde sagen, ist mit Sicherheit schon 4-5 Jahre her.
Würde ich auch sagen.
Deswegen sind wir mal gespannt, ob es dann 2026 auch wirklich kommt. Die Aktie hat in der letzten Woche 7,2% verloren und von daher waren die Zahlen nicht ganz so berauschend. Aber ich habe mal eine These, eine ganz persönliche These mitgebracht. Und ich glaube, oder mich würde es auch wirklich nicht wundern, wenn Elon Musk sich hier in Zukunft immer weiter aus dem Unternehmen herausnimmt. Und der Mann kann dann schön eincashen, ganz viele Aktien verkaufen, vielleicht sogar im Rahmen des Regierungsposten vielleicht etwas vergünstigter für ihn. Und kann sich dann ordentlich auf den Mars konzentrieren und auf den Posten bei der Regierung. Und von daher, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so gefühlt, steht er nicht mehr so für Tesla wie noch vor ein paar Jahren, sondern eher für andere Dinge. Also mich würde es nicht wundern, ist eine These, meine ganz persönliche These. Wir schauen mal in den nächsten Jahren.
Ich glaube eher mehr, dass bei Tesla der Fokus weg vom Auto hin zu anderen Technologien, nicht Robotaxis, Robotik allgemein.
Okay.
Gelegt wird.
Optimus,
ne? Dass ja. das so das nächste Ding von denen ist.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Ich glaube, Apple hat auch mal zwischendurch daran gearbeitet, ein Haushaltsroboter, fernab von dem Staubsaugerroboter, Bügelhilfe oder was.
Ja, das könnte ich gebrauchen.
Ja, ich glaube, jeder Banker. Ja. Jo, so viel zu Tesla, du bist wieder dran.
Genau, einen habe ich noch. Die ASML, der niederländische Konzern, ist einer der bedeutendsten Ausrüster in der Halbleiterindustrie, hat dort eine Monopolstellung im Bereich spezieller Belichtungstechnologien und ASML hat einen wirklich guten Jahresabschluss vorgelegt. Der Umsatz stieg um 28% auf 9,26 Milliarden Euro, lag damit über den Erwartungen. Operative Marge 36,2%, Gewinn je Aktie 6,84 Euro, auch über den Erwartungen. Und der operative Cashflow stieg auf 9,54 Milliarden Euro und hat sich damit sogar verdreifacht. Die Aktie notiert bei guten 700 Euro, damit ungefähr 30% unter dem All-Time-High aus Juli 2024. Nach Vorlage der Zahlen haben auch dort die Analysten die Kursziele nach oben angepasst. Die DZ-Bank auf 750 Euro, die LBBW auf 800 Euro, Goldman Sachs auf 1010 Euro und JP Morgan auf 1057 Euro.
Guck mal, die habe ich gar nicht mitgebracht, die DZ, ach, die Analystenmeinung.
Ich habe die Wochenentwicklung nicht mitgebracht.
Ja. Das gleicht sich aus.
Der gleicht sich auch, genau.
Ja, und eigentlich wäre jetzt hier Schluss, aber wir haben uns gedacht, nachdem gestern dann auch noch ein Unternehmen Zahlen gemeldet hat, die wir in der Vergangenheit immer mal wieder hatten, die nehmen wir noch mit rein, die Palantir. Und auch Palantir hat in den letzten Jahren natürlich überragend performt, war einer der Top-Performer im letzten Jahr. Und dann ist sie am Anfang dieses Jahres dann doch nochmal ein bisschen zurückgekommen, von knapp 80 Euro auf 65 Euro gefallen. Ist aber auch natürlich gestiegen, wie naja, sonst
ja
was.
Halten, ne? Ja.
Dreistelliges KGV und nun haben sie dann gestern Zahlen geliefert. Auf einem ja sehr hohen Niveau, würde ich jetzt mal behaupten. Und tatsächlich haben sie dann die Erwartungen nochmal wieder geschlagen. Insgesamt, und das fand ich ganz spannend, hat Palantir seit Börsenauflage tatsächlich erst einmal die Erwartung verfehlt, sonst immer geschlagen.
Wahnsinn, wirklich.
Und auch der Ausblick, haben sie nochmal ein Wachstum von 30% in Aussicht gestellt. Das führt dann natürlich dazu, dass die Aktionäre weiterhin bullish und positiv sind. Und dann war Palantir gestern nachbörslich oder heute vorbörslich, egal wie man es auch sieht, 20% im Plus und steht somit aktuell bei 56 Euro. Was man allerdings berücksichtigen, 56 gesagt?
Ja, knapp
96.
Unter 100.
Ja. Genau, knapp unter 100. Und was man allerdings berücksichtigen sollte, ist, dass das KGV wirklich hoch dreistellig ist. Also ich meine, irgendwas von über 200 gelesen zu haben. Solange sie noch ein Wachstum vorweisen in dem Bereich von 30%, scheinen das die Anleger noch gerne in Kauf zu nehmen. Sollte sich das aber dann irgendwann doch vielleicht dann anders entwickeln, dann ist natürlich die Fallhöhe auch.
Ist keine Einbahnstraße, ne?
Nee, ganz genau.
Ja.
Aber Palantir wollten wir noch mit reinnehmen. Dann kommen wir jetzt zum regionalen Teil.
Genau.
Und dann zum Ausblick, der nochmal ziemlich voll ist.
Genau, und im regionalen Teil werfen wir einen Blick auf die Arbeitsmarktlage im Westmünsterland, genauer gesagt in den Kreisen Borken und Coesfeld. Rolf Halber, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Coesfeld, präsentierte beim Jahrespressegespräch in Aarhus eine gemischte Bilanz. Im vergangenen Jahr stieg die Arbeitslosigkeit in der Region, während die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf einem Rekordniveau blieb. Die spiegelt die Herausforderung wider, denen sich der Arbeitsmarkt aufgrund der verschiedenen Krisen wie der anhaltenden Rezession und auch dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gegenübersieht. Trotz des Fachkräftemangels in einigen Branchen und schon strukturellen Unterschieden zwischen den Kreisen Borken und Coesfeld bleibt die Beschäftigungssituation dynamisch. Allerdings gibt es ein Mismatch zwischen den Qualifikationen der Arbeitssuchenden und den Anforderungen der Unternehmen. Und diese Ungleichheit, der begegnet die Arbeitsagentur verstärkt mit Unterstützung für Aus- und Weiterbildung. Die Arbeitslosenquote nähert sich dem Niveau der Finanzkrise von 2009 an, was eine gewisse Herausforderung darstellt. Die Quote ist in NRW Im NRW-weiten Vergleich allerdings immer noch am niedrigsten, aber die Ausschläge sind auch hier deutlich erkennbar. Die Hoffnung liegt nun auf einer neuen Bundesregierung, die eine Aufbruchstimmung für den Arbeitsmarkt bringen könnte. Na, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber diskutiert, ja, Lukas. Absolut. Na, die könnten wir gebrauchen, eine Aufbruchstimmung.
In Deutschland und dann auch für Europa.
Dann auch für Europa.
Ja, ja, top. Danke dir. Kommen wir zum Ausblick. Gerne. Und zum Ende der Folge. Ausblick recht voll, also gerade was Unternehmens-, also Quartalszahlen nochmal angeht. Aber schauen wir uns erstmal die konjunkturellen Daten an. Die USA verkündet am Mittwoch ihre Handelsbilanz. Am Donnerstag gibt es einen Zinsentscheid aus England. Und für Deutschland werden am Donnerstag noch Auftragseingänge der Industrie gemeldet. Da wird man dann auch nochmal bestätigt wahrscheinlich sehen, dass wir dringend einen Aufbruch brauchen in dem Bereich. Und ja, dann haben wir am Freitag wieder mal den ersten Freitag im Monat. Und das bedeutet, André, weißt du es?
Currywurst?
Ja, könnten wir auch einführen. Arbeitsmarktbericht aus den USA.
Okay, Entschuldigung.
Ja, passt also zu dem, was du gerade vorgestellt hast. Immer am ersten Freitag im Monat kommt der Arbeitsmarktbericht. Und ja, da wird natürlich wieder drauf geschaut, wie in den letzten Monaten auch immer. Dann noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Und ja, kommen wir zu der Unternehmensseite. Das mal im Schnelldurchlauf, weil die Woche auch wieder sehr, sehr voll ist. Ein paar bekannte Unternehmen rausgeschrieben. Heute meldet noch PayPal, Spotify, Pepsi, Ferrari, AMD und dann heute nachbörslich Alphabet noch. Mittwoch, also morgen, kommt dann noch Uber, Disney, Novo Nordisk, hier Schwergewichte aus Europa, Ford und Arm. Und am Donnerstag kommt dann Eli Lilly, Konkurrenz von Novo Nordisk so gesehen, aber nicht aus Europa. Kommt noch Amazon und jetzt, ja, ich nenne erst die Linde und jetzt zum Abschied dann, der wird sich wahrscheinlich wieder fragen, wieso, aber schöne Grüße an René. Bastei Lübbe meldet am Donnerstag auch noch. Und Freitag ist dann Zeit fürs Wochenende, da waren jetzt keine bekannten Unternehmen, die dann okay, melden.
Ja, ja, freue mich schon auf die nächste Folge. Ja. Wird spannend.
Vielleicht nehmen wir ja Bastei Lübbe kurz mit rein. Ja, ja, top. So viel soll es gewesen sein. Auch wieder eine volle Woche. Zeit ist auch schon wieder vorangeschritten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Herzlichen Dank.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter podcast@vrprivatebanking.de und ja, schöne Woche.
Alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.